vielen Dank erstmal für diese Keynote. Das war echt geballt. Ich hoffe, du gibst uns nachher die Slides irgendwie auch bei uns ins Konferenzsystem, dann können Menschen da auch nochmal Dinge nachschauen. Vielleicht mit ein paar von den Ausgeblendeten, so für die Zusammenhänge oder so.
Ja, die ohne Bilder.
Die ohne Bilder, ja. Ja. Technik vorausdenken. Wir haben jetzt hier den Volker Wittpal, habt ihr ja gerade schon erlebt. Den René Lynx-Pfeiffer, der hat ja auch schon zwei Vorträge jetzt bis heute hier auf der Privacy Week 2018 gehalten. Und quasi neu im vorhanden ist die Eva Rossmann. Du bist Autorin.
Ja.
Du bist auch politische Journalistin und hast trotzdem noch gute Laune.
Doch, ja.
Das wundert mich jedes Mal wieder.
Das ist einfach.
Genau, und von dir ist jetzt kürzlich auch gerade ein neues Buch rausgekommen, das im technischen Bereich spielt. Ich darf das hier mal gerade ganz kurz hochhalten. Unlängst erschienen. Mhm. Genau. Und damit tourst du gerade quasi durch die Gegend eigentlich.
Ja, so ist es, ja. Ja, also, wobei ich dazu sagen muss, eben, ich bin ja keine Expertin, ich bin eine, die recherchieren gelernt hat und ich bin auch keine Technikerin und teilweise kenne ich mich nach wie vor nicht super aus, aber das, was mich mehr interessiert, sind die gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Zusammenhänge und das, wo es hingehen könnte und wie man Gedankenwelten und Möglichkeiten vernetzen kann. Und ich habe mit dem Buch einfach, ich schreibe immer, es ist eine Krimiserie und ich schreibe immer über gesellschaftspolitische Themen, die mich interessieren. Und natürlich hat es mich seit langem interessiert, ich bin auch einigermaßen technikaffin, muss man dazu sagen, was jetzt sozusagen an neuen Möglichkeiten über Internet, Social Media und so weiter da ist und was auch mitbedacht wird und was Leute nie mitbedenken oder im Mainstream nicht mitbedenken. Und darum kann man natürlich sehr fein auch eine Krimi-Handlung bauen, finde ich. Also das war so die Grundidee des Buches. Was ich jetzt erlebe, auch auf der Tour, ist sehr lustig oder sehr interessant für mich teilweise, weil so die klassischen Leute, die sich Lesungen, Krimi-Lesungen geben, sind jetzt nicht gerade die Technik-Expertinnen vor allem, sage ich, und Experten sind meistens deutlich mehr Frauen, sondern die wollen einen spannenden, gut lesbaren Krimi. Ich habe immer die gleiche Hauptfigur, die Mira Walensky, die mögen die Menschen inzwischen schon zum Glück sehr, ich mag sie auch. Sie ist neugierig und das passt auch für dieses Thema. Aber sie sind eben nicht besonders technikaffin oder kennen sich besonders jetzt in dem aus, was da jetzt abgeht und was es noch mehr an Möglichkeiten gäbe. Und das ist die Fragen, die ich im Nachhinein kriege, wenn es Fragen gibt nach so einem Ding, sind immer, ja, was kann man jetzt tun? Das heißt, also diese Social Media sind schon schlecht. Schlecht ist die Frage, wer macht sie und was macht man damit? Und was könnten wir alle besser machen und überlegt euch, wie ihr sie nutzen könnt. Oder entzückend ist auch, ich habe ja eben deswegen jetzt da angedockt, auch ein bisschen beim Chaos Computer Club, weil ich einfach recherchiert habe fürs Buch und mir gedacht habe, da gibt es die Expertinnen und Experten und die Frage. Und habe daher auch in meinem Buch eben zwei, also dieser Computerclub da drinnen im Buch heißt Don't Panic, was ich sehr nett gefunden habe irgendwie. Und da sind auch zwei, also ein Experte und eine Expertin, mit denen meine Hauptfigur, die Mira Walensky, spricht. Und die erzählen auch ziemlich viel, was jetzt eben abgeht und möglich ist an Social-Bot-Geschichten und Score-Geschichten und alles Mögliche, was auch einfach verständlich ist, das heißt, was auch ich kapiert habe. Und wenn ich dann sage, das sind Hacker, dann sagen die Leute, sie haben wirklich mit Hackern gesprochen. Und jetzt war das für mich jetzt nicht so eine Gegenwelt, dass mich das jetzt wahnsinnig bewegt hätte, gebe ich zu. Aber ich merke, dass es einfach viele, viele Menschen gibt, guten Willens, also jetzt gar keine, auch keine Vollidioten, die irgendwie das Gefühl haben, das ist eine ganz irre, heimliche Gegenwelt und das müssen so Typen sein, wie man sie aus den amerikanischen Fernsehserien kriegt, immer mit einer schwarzen Kapuze über dem Gesicht, die irgendwo hängen, mit ganz vielen kleinen Zahlen und so, die vor sich und sonst nichts in ihrem Leben. Und ich versuche immer zu sagen, Leute, das sind ganz normale Menschen, beschäftigen sich mit Dingen, mit denen wir uns auch beschäftigen sollten, wenn es leicht geht. Das ist sehr interessant, diese zu erkennen, wie wir, die wir alle ja so wunderbar vernetzt sind, eigentlich in unglaublich unterschiedlichen Communities leben.
Ja. Übrigens, ihr seid hier alle auf einer Hacker-Veranstaltung, ich sag's nur. Also für jeden, dem es noch nicht klar war, das ist hier, die Privacy Week Wien ist veranstaltet vom Chaos Computer Club Wien. Also wer jetzt gerne fluchtartig den Raum verlassen möchte.
Ich habe einen Social Hack, ich bin Fluchthelfer.
Ja, ich bin auch sowas.
Super. Danke, du hast gerade schon ganz viel erklärt, weswegen du weißt, was du tust und weswegen du gut tust, was du tust.
Ja, ich meine, ich weiß nicht immer, was ich tue und ich mache es auch nicht immer gerade perfekt. Aber es interessiert mich. Also und es interessiert mich in dem Zusammenhang. Und jetzt gerade, wenn ich die Keynote gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, genau darum geht es, dass du einfach versuchst, mit dem, was du kannst, was du recherchieren kannst, was du mit anderen überlegen kannst, weiterzudenken, wo gehen wir hin und hat es einen gewissen Sinn und was heißt es, dass man versucht, der Gesellschaft weiterzubringen. Natürlich immer mit dem, dass man hinterfragen muss, was ist das Gute. Ne? Ja. Ja, wir haben schon Diktatoren erlebt, die wussten angeblich ganz genau, was das Gute für uns ist. Ne?
Jo. Ich glaube, zu dem Punkt kommen wir dann gleich nochmal. René, magst du auch gerade nochmal sagen, was du sonst so tust, außer wenn du hier bist?
Ja, also außer wenn ich hier bin, ich komme eigentlich aus der Physik, bin dann zu lange in einem Raum gesessen, wo jemand gefragt hat, kennt sich jemand mit Computern aus? Dann war ich Systemadministrator und bin es immer noch. Ja. Also Tipp, immer fliehen, wenn jemand sowas fragt. Und durch meine Beschäftigung mit der IT-Welt und Elektronik habe ich da gewisse Skills aufgebaut, verwalte und entwickle Netzwerke, Computersysteme, Serversysteme und hatte dann zwangsläufig meine Berührungen mit der IT-Security. Und da bin ich jetzt so in diesem Status, also für andere Computer verwalten und Probleme lösen de facto. Und bei der Keynote sind mir einige Sachen wieder mal klar geworden, weil wenn man sich, ich sag mal, um Infrastruktur kümmert, ja, dann trifft man zwangsläufig auf die Kreativität von Benutzern und Kollegen, die einfach Dinge kombinieren, an die man gar nicht gedacht hat. Ja. Und selbst wenn man die Komponenten kennt und selbst wenn man in diesem Bereich drin ist und ganz genau weiß, was die Software macht, was die Hardware macht, kommt man ständig drauf, ah ja, stimmt, das könnte man ja anders auch machen oder man könnte ja jetzt mal diesen Schritt noch machen und Dinge kombinieren, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Und das ist ein wesentlicher Faktor auch für Leute, ich sag mal, die jetzt gar nicht so kreativ sind, sondern die einfach ein Auge drauf haben müssen, speziell bei der IT-Security. Das System ist dafür gedacht. Wofür kann es denn noch verwendet werden, sprich missbraucht werden? Ja? Hm. Und man muss da immer mit einer Hirnzelle oder zumindest der halben Hirnhälfte voraus sein, weil man sonst böse Überraschungen erlebt.
Ja, ja, da hast du wohl wahr. Volker, bei dir ist da vorher das Intro auch ein bisschen knapp ausgefallen. Erzähl doch eigentlich mal, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade hier eine Keynote hältst?
Ja, also wenn ich am Wochenende nicht in Wien bin und eine Keynote halte, bin ich wie letztes Wochenende zum Beispiel in Berlin und organisiere den NASA-Hackathon mit, der letzte Woche im Motion Lab stattgefunden hat. Und ich sag mal, meinen Unterhalt verdiene ich damit, dass ich das Institut für Innovation und Technik in Berlin leite. Und das ist eine Einheit, wie gesagt, von VDI, Innovation und Technik. Und wir sind an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und dort machen wir Studien, Analysen und die Erkenntnisse, die dabei rauskommen, veröffentlichen wir bei uns auf der Webseite oder eben in Springer-Publikationen, weil unser Auftrag es ist, halt das Land und die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und Digitalisierung ist gerade ein großes Thema, deswegen auch die Themenwende. Und wir haben jetzt seit letzten Jahr eine Kooperation mit dem Städte- und Gemeindebund, um halt auch die Kommunen wesentlich schneller halt aufzuinformieren, damit die Entscheidungsträger verstehen, was da passiert. Also das ist so das, was ich in meinem wahren Leben mache oder beruflichen Leben. Und ansonsten im Rahmen dieser Tätigkeit organisiere ich halt auch andere Veranstaltungen, weil mir es wichtig ist, mit den Orten, wo das Neue passiert, in Kontakt zu kommen. Und deswegen kooperiere ich auch mit dem PAN-Netzwerk, Fantastische Autoren-Netzwerk, in Deutschland, mit denen wir regelmäßig auch Workshops machen zum Thema Zukunftsbilder und mache auch noch die Schirmherrschaft vom Science and Fiction Art Festival in München, sehr empfehlenswert, weil da immer Künstler State-of-the-Art-Technologie mit Kunst verbinden und das Ganze so ähnlich hands-on ist wie hier. Man hat eine gewisse Nähe und man kriegt sofort die Leute, die Ideen und auf einmal weiß man mehr, als man vorher wusste. Also das ist so das, was ich treibe.
Das kann manchmal schnell gehen, dass man plötzlich Dinge erfährt von...
Die man nicht wissen wollte, ja.
Ja. Ja.
Also ich sag mal so, wenn ich ein Kopfkino betreiben könnte, dann wäre ich mehrfach Millionär.
Oh ja. Der Grund, weswegen wir hier eigentlich sitzen, ist einer, den du vorhin angerissen hattest in der Keynote. Und zwar, das war letztes Jahr, da saß ich mit der Barbara Wimmer, die dies Jahr leider krank ist, sonst hätte die jetzt gestern auch einen Vortrag hier gehalten und wäre auch bei der Lesung dabei gewesen. Apropos, da gibt es nämlich auch ein Buch, da erzähle ich dann gleich noch was dazu. Kann ich das hier noch kaufen. Irgendwo daneben parken? So, ich zeige das dann auch gleich nochmal. Und zwar habe ich mit der zusammengesessen und habe gefragt, sag mal, so Bücher schreiben, die in der Jetztzeit spielen, ja, wo man dann sich noch was ausdenken soll, also gerade halt im Bereich Krimi, Thriller und so weiter, was jetzt irgendwie schlimmer ist, ja, als das, was wir haben und dass es halt irgendwie eine spannende Handlung gibt, das hakt gerade etwas. Du wirst ja quasi beim Schreiben von der Realität im gestreckten Galopp rechts überholt. Und da saßen wir und haben gesagt, ja, irgendwie, das macht jetzt irgendwie gerade gar keinen Spaß mehr, sich irgendwas Schlimmeres auszudenken, weil alles, was man sich ausdenken kann, das gibt's schon. Ja? Oder es gibt es wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten paar Jahre, sondern wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Monate. Eva, gerade mal die Frage zurück zu dir als ja. Autorenkollegin.
Es ist ja oft schon sinnvoll, es einfach sichtbar zu machen.
Ja.
Weil wir haben so unterschiedliche Wissensstände. Und das, was vielen nicht bewusst ist, ist da dieser Community zum Beispiel bewusst. Das habe ich jetzt so richtig gemerkt bei dem Buch. Nicht? Ich meine, ich habe zum Beispiel, um halt das Thema Krimi noch da zu bedienen, auch, aber weil es mir auch Spaß gemacht hat, sowas erfunden wie eine Cyberlegion. Das heißt, das ist eine Organisation, die es sicher schon gibt, mehrfach, nämlich die im Netz unterwegs ist, ausschließlich des Geldes wegen. Das heißt, die machen einfach auf Auftrag wurscht was. Ob das irgendwelche Fake-Kampagnen sind, ob das Wahlbeeinflussung ist, ob das Angriffe sind auf Server, ob das Aufträge sind, die sie von Staaten übernehmen, also klassische Cyberwar-Geschichten oder sonst was, die erledigen alles gegen Geld. Ansonsten ist es ihnen wurscht. Sie haben keinen gesellschaftlichen, politischen, besonderen Background, sondern es geht um die große Kohle. Und das habe ich dann in Wien angesiedelt, weil ich mir gedacht habe, das passt irgendwie zu den alten Wiener Welten mit Spionage nach dem Zweiten Weltkrieg und Dritter Mann und so eigentlich erstaunlich gut dazu. Und ja, das ist einerseits sozusagen das, was da ist, etwas weitergedacht und auf die Spitze getrieben. Andererseits ist es sicher nicht Zukunftsvision, sondern das wird es, nehme ich mal ganz stark an, geben. Also, warum nicht? Nicht? Also es sind ja nicht nur Leute irgendwie kriminell unterwegs im Netz, die das aus politischen Gründen tun oder nur in einem kleinen Bereich, halt, in dem sie halt erpressen oder sonst was, sondern warum sollte man da nicht eine große Organisation gründen? Nicht? Also wie die Mafia hat ja auch gefunden, sie weitet sich aus und beschränkt sich nicht mehr nur auf einen Zweig und nicht mehr nur lokal. Also das war sozusagen die Idee dahinter, über die ich halt was erzählen möchte, um den Leuten auch bewusst zu machen, wo sie sich da bewegen und dass sie hinterfragen sollen, das, was sie sozusagen als ganz einfache User rausnehmen aus dem Ganzen. Sich zu fragen, hey, wer hat das warum ins Netz gestellt? Wer behauptet über wen, warum, was? Ist das jetzt wahr, nur weil das geschrieben ist, auch wenn wir sozusagen am Bildschirm sehen? Oder könnten da ganz andere Interessen dahinter stecken? Wer sind die, die immer dahinter stehen? Nicht? Also mir geht es da, ich habe versucht, das so ein bisschen aufzubauen, also dass du immer näher reinkommst, immer weiter reinkommst und überlegen musst, wer sind die dahinter, die großen Interessen haben? Und eben die zwei Typen, die Mira da auch beraten, die sagen das dann halt auch im Bereich Sicherheit vor allem, wo sie halt dann sagen, ich meine, Entschuldigung, dort, wo halt Politiker und so jetzt immer mehr Sicherheit einfordern, ist eigentlich, steckt Kontrolle dahinter, nämlich Kontrolle über uns alle. Das müsst ihr euch einmal klar machen, nicht? Also und über solche Sachen versuche ich halt einfache Botschaften, die da allen sowas von klar sind, die aber in großen Teilen der Bevölkerung nicht sowas von klar sind. Und so versuche ich sozusagen die Schnittstelle zwischen Gegenwart oder dem, was eigentlich teilweise schon Diskurs seit Jahren oder Jahrzehnten ist, und dem, was Zukunft bedeuten könnte, irgendwie zu, ja, für ein Buch zumindest zu realisieren, so, dass man zumindest die Leute ein bisschen zum Weiterdenken bringt. Und ich mich natürlich auch, das ist auch klar.
Volker, du hattest gerade eben schon
was?
Den Eindruck gemacht, als wolltest du etwas dazu sagen.
Ich will immer was sagen, ich bin Rheinländer, ich kann nicht anders. Muss mir nur ein Stichwort geben.
Da waren gerade ganz viele. Ja. Magst du eins davon?
Also im Grunde genommen macht sie ja schon alles, was wir brauchen, nämlich das Thema Aufklärung. Das Problem, das viele Autoren haben, und ich glaube, das ist dir ähnlich gegangen, das habe ich auch bei Pan gelernt, es ist wesentlich einfacher, eine Fantasy-Geschichte zu schreiben, weil im Zweifelsfall, wenn ich an einer Stelle nicht mehr weiterkomme mit der logischen Erklärung, da kommt ein Dämon oder dann kommt eine Supermagie und fertig ist die Lauge und die Geschichte ist gerettet. Wenn man zukünftige Gesellschaften versucht zu beschreiben, dann braucht man zumindest für so einen Plot so viel Relevanz aus der Gegenwart, dass das, was ich beschreibe, halbwegs glaubwürdig ist. Und dafür muss ich eine Recherche machen, die ich, wenn ich nicht gerade ein technisches oder tieferes technisches Verständnis habe, nicht machen kann. Deswegen fällt es auch vielen, gerade auch im deutschsprachigen Bereich, schwer, wirklich gute Zukunftsgeschichten zu schreiben, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, wo Technologie und Gesellschaft weitergedacht wird und nicht einfach, ich sag mal, das Schema Krimi oder Liebesgeschichte oder Abenteuerroman abgebildet wird. Und das ist halt das große Problem. Ich kriege die Recherche gar nicht zusammen und ich kann gar nicht so viele Leute mir erschließen, um es vielleicht als Autor alleine hinzubekommen. Das ist so eins der Probleme dieser Autoren.
Also ehrlich, ich schreibe über die Gegenwart,
genau.
Aus guten Gründen. Also ich glaube, dass es da schon genug zu erzählen gibt in Wirklichkeit. Oh ja. Aber ich glaube, dass das absolut eine Unterschätzung der Autorinnen und Autoren ist, wenn man sie anstrengt, also mit einem gewissen technischen Vorverständnis oder zumindest einer gewissen Neugier an Technik, kann jede und jeder so viel recherchieren, dass man auch Zukunftsromane so schreibt, dass sie nicht deppert sind oder dass sie nur ein Genre bedienen eben nicht.
Kurze Anmerkung dazu, das ist bei denen, die Festvertrag bei Verlagen schreiben müssen und da ist klar, du kriegst nur so viel Geld und damit musst du alles abdecken und das heißt, du brauchst fürs Schreiben Zeit und die darauf angewiesen sind, die haben da in Deutschland eher ein Problem als in Angelsächsischen. Ansonsten hast du recht.
Aha, die gibt's ja.
Ja,
ich denke.
Entschuldigung.
Es sind in anderen Diskussionen, nämlich was nennt sich Autor, Autorin und was ist Lohnschreiber.
Ja.
Also jetzt, ohne die zu diskreditieren, darum geht es mir überhaupt nicht, nicht. Aber wenn ich sozusagen den Anspruch erhebe, einen Roman zu schreiben, wurscht welchen, dann habe ich ja nicht den Anspruch oder sollte für mich eigentlich jeder den Anspruch haben, das Zeug auch bewältigen zu können. Und das heißt, mehr oder weniger Recherche oder mehr oder weniger natürlich aus dem, was du aus dem eigenen Leben schöpfst, hängt halt immer ganz stark vom Thema ab.
Ja.
Aber stimmt schon, natürlich gibt es das auch und das sollte man mitbedenken.
Zu den vorausgedachten eigentlich Utopien haben wir ja eigentlich sogar relativ brauchbare Vorlagen. Also wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, ich weiß, es ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel und es gibt andere, aber ich nehme jetzt einfach das, weil es die meisten kennen. Nehmen wir einfach Star Trek her. Ja? Oder andere, also die sind früher damit mit diesen Schreibtablets durch die Gegend gelaufen oder wo sie dann halt auch ihre medizinischen Berichte und so weiter haben. Mittlerweile haben wir Tablets. Ja. Es gab diese Klapptelefone, dann gab es Klapptelefone tatsächlich. Mittlerweile forschen sie daran, wie sie halt eine Orange von A nach B beamen. Ja. Also bei einzelnen Teilen sind sie wohl offensichtlich schon. Ich habe das jetzt nicht näher verfolgt, aber das, was eben einmal von Autorinnen, Autoren quasi erdacht wurde als mögliche Zukunft, wurde dann jetzt halt auch quasi als Vorlage genommen, um tatsächlich anhand dessen eine tatsächliche Gegenwart halt auch zu modellieren. Und das ist ja ein, wie ich finde, eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wenn es natürlich auch diverseste Tücken hat. Ja.
Also das ist auch vielleicht ein gutes Beispiel für so eine Art Feedback-Schleife, ja, weil wenn man nämlich einfach in der Technik drin ist, ich kenne das, ja, es gibt kreative und nicht kreative Techniker, ja, man limitiert sich selbst, indem man keine Grenzen überschreitet. Wenn ich jetzt ständig bei einem Modell festhänge, weil es funktioniert, komme ich nicht weiter. Ja. Und diese Fiktion oder die Fantasy bringt dann aber eigentlich Impulse rein, die es jemandem ermöglicht, da weiterzudenken. Und es gibt ja nicht ohne Grund da auch so eine Affinität zwischen Star Trek oder Science Fiction und Technik, ja? Weil man einfach dann, weitergeführt wird, ja, von Leuten, die vielleicht nicht die technischen Verständnisse aufbringen, aber einfach die Kreativität wie, hey, lass uns doch mal das machen oder denk doch mal in diese Richtung.
Hm. oder etwas völlig Neues, was sich einfach vielleicht auch mal spontan ergeben hat.
Ne? Genau.
Die Sache mit dem Beamen war ja, glaube ich, das Problem, weil tatsächlich bei der Produktion der Serie das Shuttle nicht fertig war.
Es gibt ja immer dramaturgische Abkürzungen. Und
genau, und jetzt sind Sie bei Orangen. Also.
Aber die gibt es auch in der Systemadministration, die Abkürzungen.
Über die reden wir dann ein anderes Mal.
Na, ich glaube, es ist ja auch so, dass wir dann letztlich, also das sind alles trotzdem Communities, die vernetzt sind. Ob das jetzt kreative Autoren sind, ob das kreative oder nicht so kreative Techniker sind, das ist schon irgendwie auch noch eine Spezialwelt für sich. Und da gibt es einen Austausch und das eine beeinflusst das andere. Man kann jetzt da gar nicht so sagen, wer jetzt sozusagen das vordenkt. Viele denken mit und haben dann halt Lösungen, weil sie keine Techniker sind, wo ein Techniker sind, jetzt sowas deppert, das wird es nie geben. Aber irgendwann in 10 Jahren denkt sich einer, okay, das ist schön deppert, aber vielleicht könnte es das geben. Nämlich, wenn man das mit dem und so weiter verknüpft. Nicht? Also ich glaube, das beflügelt sich und wir müssen viel stärker begreifen, wenn es darum geht, gemeinsam was sozusagen unsere Zukunfts-, ich finde Visionen ist gar so ein schlechtes Wort, zu entwickeln, wie wir das gemeinsam machen. Mit all dem Potenzial, das wir haben, mit dem Technischen, mit dem Kreativen, auch mit dem für mich gesellschaftspolitisch wachen, sozialen, demokratischen, menschenrechtlichen und Potenzial. Das ist das, was das wirklich spannend ist und was auch die Herausforderung ist, das alles unter uns zu vernetzen und dann mit allen anderen zu vernetzen, die ich nicht im Gegensatz zu uns sehen möchte, sondern zu denen, die halt aus unterschiedlichsten Gründen weniger Zugang haben.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz auch zu der Vernetzung und zu den Treibern. Was man an den Bildern, die ich jetzt mitgebracht hatte, schon mal ganz gut sehen konnte, war, dass Visualisierungen stark helfen, Leute hinter einer Idee zu versammeln. Das können sowohl die sein, die es illustrieren, als auch die, die schreiben. Und es gibt immer Schreiberlinge, die es schaffen, ihre Generation dazu zu beflügeln, die Ideen, die sie aufgeschrieben haben, in die Realität umzusetzen. Der Klassiker ist Jules Verne, dem alle gefolgt sind und versucht haben, die Technologie umzusetzen. Heute würde ich sagen, für die IT ist es Suarez, der mit Darknet und Daemon damals angefangen hat. Die hast du halt immer. Was du aber immer hast, ist, dass die meisten aus dem, was sie kennen, als Gesellschaft, als Werte und Struktur herausschreiben und das Neue, was implizit mit reinkommen könnte, teilweise noch nicht mit vordenken können, weil es einfach zu komplex ist oder man scheut davor zurück, weil die Menschen vielleicht Angst bekommen. Das, was ihr jetzt gerade diskutiert habt, Star Trek und Co., da muss man fairerweise sagen, wenn man sich jetzt nochmal, das ist jetzt ein bisschen zum Thema eigentlich Literatur, dieses Thema Science Fiction anguckt, die haben einen Wandel gemacht. Aber diese ganzen Weltraumsagen, die leben nicht davon, dass da neue Technik gedacht wird, sondern die leben davon, dass dort Figuren und Charaktere sind, mit denen man sich identifiziert. Und das, ich könnte genauso gut gute Zeiten, schlechte Zeiten oder mein Ponyhof oder sonst was machen im Weltraum. Und wenn die Charaktere stimmen und das Pony einfach super ist, dann gucke ich mir Space Pony an. Ja? Also wenn wir aber heute Science Fiction denken.
Space Pony ist super übrigens, bitte.
Danke. Machen wir daraus
schon,
eine Serie.
Ich sehe schon Bücher kommen, ja.
Wenn wir uns aber jetzt mal die Entwicklung angucken, das, wo ihr noch von gesprochen habt, das ist so klassischer Science-Fiction, wie wir ihn aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennen, nämlich Technology-Based Science-Fiction. Was wir aber fürs 21. Jahrhundert brauchen, ist eigentlich Social-Science-Based Science-Fiction und dann bist du wieder bei den Gegenratsromanen. Und diese aber vorzudenken, bedarf auch die Implikationen, die die Techniken mit sich bringen, zumindest so weit zu verstehen, dass ich sie in meine nahen Zukunft und sei es nur 5 Jahre von heute, mitdenken kann. Und das ist halt das, was wir oder ich zumindest auch mit unseren Themenbänden versuche. Also unsere Klientel sind Politiker oder vielmehr, das sind die Verwalter in den Ministerien. Und denen müssen wir diese Sachen halt so nahe bringen, dass sie es verstehen und gleichzeitig die Perspektiven verstehen, ohne zu akademisch zu sein und ohne zu populärwissenschaftlich zu sein. Und das ist auch der Anspruch von diesen Büchern, dass sie halt Open Access sind und dass jeder die Möglichkeit hat, sich jetzt, wie jetzt zum Beispiel KI, mal einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich die Technik, was sind die Anwendungen, was ist die Ethik, die ich diskutieren muss. Und ein Thema, was mir ziemlich auf den Nägeln brennt und was jetzt auch langsam aufpoppt, ist das Thema digitale Souveränität. Wir brauchen eine digitale Aufklärung. Ja? Der digital mündige Bürger ist momentan noch nicht da. Warum? Weil es keinen Souverän gibt, der ihn schützt, weil der Souverän selber nicht digital mündig ist. Und ich habe jetzt mehrere Diskussionen gehabt, wo ich eingeladen wurde zu Kreisen, die einfach mal so den Status quo der digitalen Souveränität wissen wollten, also meiner persönlichen. Wir reden jetzt nicht mehr über Datensouveränität, sondern wir reden über Handlungssouveränität. Weil wenn man jetzt sich die Bausteine anguckt, die dich beeinflussen, und da muss man nur die letzten 6 Monate angucken, was es als neue Sachen gibt, die du wieder zusammenstecken kannst, dann kriegst du echt, echt einen Schauer. Das ist unglaublich.
Entschuldigung. Und da kommen wir, alles fein. Da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, was du vorher in der Keynote auch gesagt hattest. Wir haben ja jetzt eine technische Entwicklung, die zumindest vergleichbar ist, wenn auch mit diversen Pferdefüßen, aber grundsätzlich vergleichbar ist mit der Industrialisierung vorher. Das heißt, wir haben die Technik überholt uns quasi, während wir uns hier gerade unterhalten. Und es findet halt, oder das Verständnis dafür kommt gar nicht so schnell nach, was ja damals ungefähr genauso war. Und du hattest jetzt gesagt, Kommunismus eben auch als Folge der Industrialisierung. Wie weit kommen wir jetzt mit dem, was wir momentan als Demokratie um uns herum haben oder als Demokratien auch über die Welt verteilt? Inwieweit sind die noch die passenden Gesellschaftsformen für das, was die Technologie gerade mit uns als Gesellschaft oder als Gesellschaften macht? Und das ist nämlich, glaube ich, eigentlich eine Kernfrage, die wir uns halt eigentlich auch stellen sollten und die auch eigentlich mal breit diskutiert gehörte. Aber das ist auch eine, die man als Autorin, als Autor jetzt halt auch schon vorwegnehmen, ist jetzt gut gesagt. Eigentlich sollte die Diskussion schon lange stattfinden. Aber es ist auf jeden Fall eine Kernfrage, der wir uns eigentlich stellen. Ja.
Erweitert um das Thema, was klassische Medien sozusagen an Einfluss und an demokratischen Tools mitbringen und nicht mitbringen oder wie sie teilweise auch gegen Demokratien arbeiten, nicht? Also ja, ich glaube, das ist eine der ganz zentralen Fragen und da müssen wir halt auch neu denken, dass Demokratien im besten Fall gedacht auf einem Weg sind. Das heißt, dass wir noch nicht die Demokratie ja überhaupt haben, wissen wir ja irgendwie auch alle, sondern dass auch eine ganze Menge Neues möglich wäre und zwar auch im positiven Sinn. Der große Unterschied, glaube ich, zur Industrialisierung und den Umbrüchen und dem, was jetzt gerade passiert, ist ja unter anderem auch, dass wir, also zwei Unterschiede sind es, glaube ich. Das eine ist, es geht jetzt noch viel, viel, viel schneller. Das andere ist, wir sind aber auch tatsächlich, und das ist die gute Nachricht, vernetzt. Das heißt, Information wäre viel leichter verfügbar, tatsächlich Information nämlich, nicht nur Nachrichten, Infos oder sonst was. Aber die Frage ist, wie schafft man es, das so rüberzubringen, dass alle Anteil haben können?
Es ist nicht Information, es ist Wissen, was wir brauchen. Information hast du überall, aber wir brauchen Wissen.
Man braucht die Umsetzung von Information zum Wissen, genau.
Ja. Genau, richtig. Also da habe ich vielleicht noch einen Punkt, weil also ich habe ja auch immer wieder mal mit Kollegen, auch mit Freunden die Diskussion, positive Aspekt des Internets, manche sagen, na, das ist alles ein Blödsinn, es wird so viel Blödsinn geschrieben, Unterschied Wissen, Information, ja. Also für mich ist das Internet nichts anderes als Buchdruck auf Speed, ja? Weil Umwälzungen gab es mit dem Buchdruck. Ja? Früher hieß es, na, das habe ich in einem Buch gelesen, das muss stimmen. Jetzt heißt es, ich habe es im Internet gelesen, also es muss stimmen. Das ist aber genau dasselbe Problem, ja? Dass die Leute nicht zwischen Wissen und Information trennen können und schauen und sich die Frage stellen, kann ich das irgendwie nachvollziehen? Ja? Und das ist für mich das eigentliche Problem, nicht das Medium. Also vielleicht sehe ich das falsch, aber...
Ich würde das genauso sehen. Also ich glaube nur, dass es sozusagen die Möglichkeit gäbe, das immer mehr Leuten klarzumachen. Also insofern bin ich optimistisch. Ja. Es ist nur die Frage, wie viele Einflüsse spielen dagegen, wie viele Einflüsse sind dafür. Da sind wir bei den guten und bei den schlechten Seiten der Welt. Also ganz so schwarz-weiß ist es halt nicht.
Du hast gerade die Frage aufgebracht oder du zum Thema, sind Demokratien noch zeitgemäß? Und wenn wir uns jetzt mal Demokratie als System angucken, dann kann man sagen, es gibt verdammt viele Hacks, um Demokratien zu hacken, damit man sie für seine Zwecke missbrauchen kann. In Russland gibt es einen Oligarchen-Hack, in Amerika gibt es einen Geld-Hack und dann noch einen Republikaner-Hack. In China gibt es andere Formen von Hacks. Also,
sagen wir so, haben einen Ausländer- und Flüchtlings-Hack?
Ja, also von daher, ich sag mal so, die Frage ist letztendlich, wenn du fragst, ist es noch die richtige Gesellschaftsform, müssen wir eigentlich die Frage stellen, ist sie nicht eigentlich schon so weit korrumpiert, dass sich sowieso gerade was Neues ausbildet? Und dann ist die Frage, wenn sowieso jetzt die Unsicherheiten zu Verwerfungen führen, was sind eigentlich die Bewegungen, die wir stärken und unterstützen müssen, damit sich Sachen stabilisieren? Die Yvette Hofstetter hat vor 2 Jahren, 2016, dieses tolle Buch Abschaffung der Demokratie geschrieben, wo sie einfach mal die Idee aufgebracht hat, einen virtuellen Politiker zu generieren und hat die Arbeitshypothese von zwei Informatikern aufgestellt, die vor dem Hintergrund der Wahlen in Frankreich Le Pen und die Erosion der Demokratien verhindern wollten und fragten sich, könnte eigentlich eine KI oder ein System uns helfen, dass wir die Demokratie retten? So, und das ist eine spannende Frage. Und da kommst du nämlich auch in die Frage, lassen wir es zu, dass Technik dann die Gesellschaft beeinflusst? China macht das. Da hast du deine Credit Points für sozial korrektes Verhalten. Jetzt kann man da unterschiedlicher Meinung drüber sein, weil die Frage ist immer, wer hat hinterher die Kontrolle über das System? Und da kann man jetzt in verschiedene Richtungen denken. Auf alle Fälle werden wir Veränderungen und Verwerfungen haben, weil die Systeme so nicht mehr funktionieren, weil diese Regeln, unter denen sie entstanden sind, nicht mehr so gegeben sind. Und das macht es eigentlich schwierig, noch mit diesen Strukturen zu arbeiten.
Ja, vor allem, ich glaube einfach, das Sinnvolle wäre, unsere technischen Möglichkeiten von jetzt und die zukünftigen technischen Möglichkeiten zu nutzen, um Demokratie weiterzudenken. Also ich hab in meinem Buch so ein Zwiegespräch, da redet ein Chefredakteur an sich, ein total unsympathischer Typ, der das auch ganz anders meint mit meiner Hauptfigur. Und der sagt dann immer, also Demokratie, viele alte Formen haben sich überlebt. Volkswille statt Demokratie, wir kommen ihr näher. Also da geht es in Wirklichkeit um eine Fake-Kampagne im Netz. Einer wird so lange beschuldigt, bis er sich vielleicht umbringt, vielleicht wird er auch umgebracht. Und der sagt, das ist aber total cool, weil wir brauchen jetzt keine Verurteilungen mehr. Das macht das Volk. Er hat es erkannt, er ist schuldig und deswegen hat er sich umgebracht. Aber das sind genau diese Punkte. Wer entscheidet? Wer ist der Souverän? Sind wir souverän, weil wir uns jetzt frei im Netz bewegen können? Sind wir frei? Natürlich sind wir nicht frei. Wer beeinflusst uns? Wo sind wir dort? Und wer ist dann schon wieder uns? Da ist eine Advanced Community. Anderswo ist das gar nicht. Also es sind spannende Zeiten für das, was ich trotzdem weiter Demokratie nennen möchte, nur mit anderen Tools.
Da sind wir dann allerdings halt zum Teil auch wieder bei dieser blinden Technikgläubigkeit, die heute früh schon von der Paskoda mit dem Bias in Algorithmen angesprochen wurde. Das heißt, in dem Moment, wo wir halt technische Tools haben, die uns halt sagen, ja, die eine gute Möglichkeit wäre oder die beste Lösung wäre dies, das oder jenes, da verfallen wir noch, wir als Gesellschaft jetzt, nicht einzelne Individuen, aber wir als Gesellschaft, wir verfallen zu schnell darin zu sagen, der Computer hat gesagt, so und so ist es, also muss das stimmen. Ne? Also ich habe es im Internet gelesen, also muss das stimmen. Ja. Das kann im Zweifelsfall, können da natürlich auch Probleme entstehen. Und wenn wir jetzt uns heute die heutigen politischen Entwicklungen ansehen, ist das ja dann halt eher die Verschmelzung eben von technischer und politischer Dystopie. Also nicht Utopie, sondern Dystopie in dem Moment, der wir aktuell gebannt zuschauen, aber irgendwie gefühlt vielleicht noch viel zu wenig dagegen auch tun. Ja.
Da gibt es diesen schönen Designerspruch, wer nicht gestaltet, wird gestaltet. Und momentan können wir noch gestalten, vielleicht noch 5 Jahre und dann sind die wesentlichen Weichen gestellt. Dann kannst du nicht mehr viel machen aus meiner Sicht. Also ja, aber große Entscheidungen sind dann getroffen und sofern jetzt nicht ein Tipping Point noch kommt, den wir übersehen haben, sind dann die Weichen gestellt für die nächsten, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Da kannst du nicht mehr viel dann machen. Und das ist jetzt gar nicht so erschreckend gemeint, sondern es ist einfach so, wenn du dir anguckst, wie sich die Technik allein in den letzten 12 Monaten weiterentwickelt hat. Also ich habe mir nur die News angeguckt zum Thema KI, was war in den letzten 12 Monaten da? Und ich habe dann jedes Mal gedacht, holy shit, ja? Weil wenn du diese einzelnen Sachen nimmst und so, du stöpselst sie zusammen und denkst, okay, was ist das jetzt und was kann ich damit machen, dann wird dir anders. Und dann ist wirklich die Frage, bin ich überhaupt noch frei und souverän? Wir reden ja jetzt nur über, ich sag mal, digitale Beeinflussung, über Feedback, akustisch, vielleicht auch durch Wärmefeedback oder was auch immer. Aber du kannst genauso gut hingehen, weil es in der Biomedizin und in der Bioforschung halt auch Ergebnisse gibt, dass du demnächst vielleicht über Hormone oder andere Stoffe auch beeinflussen kannst. So, wenn du die Kombination dir einfach mal denkst, neben Digitalisierung noch andere Technologien, dann ist wirklich die Frage, wie ist das mit den Abhängigkeiten? Wie frei bin ich dann noch? Und vielleicht fühle ich mich auch frei und alles ist gut. Ja?
Das ist noch viel gefährlichere Geschichte.
Naja, das
wir
ist die Frage.
Wir leben jetzt schon in einer Welt, wo viele nicht gern frei sind. Und wo viele eigentlich alles reglementiert haben möchten und wo viele immer alle anderen für alles Schuld haben wollen. Nicht? Also, und dann brauchst du noch eine Regelung, wo draufsteht, Achtung, ihr Kind sollte das Plastik nicht aufessen, sonst könnte es, ich weiß nicht was. Ne? Ja, dann gesagt, ja, eigentlich schon, aber brauche ich das stehen? Aber und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Also das geht genau in diese Richtung.
Du könntest aber genauso gut sagen, dieses alte, antike Motto Panem et Circenses, das holen wir einfach wieder hervor, weil ob ich jetzt irgendwelche Spiele daddel oder rumchatte, ich kann doch mit Chatbots die Leute permanent mit sich selbst beschäftigen lassen und dann sorge ich nur noch dafür, dass sie halt eben ihre Versorgung haben, im Sinne von, sie haben ein Dach über dem Kopf, sie kriegen ihren Medizincheck und sie werden, was Nahrung angeht, so versorgt, dass du halt eine Grundsicherung hast. Und dann sorge ich dafür, dass ich sie im Flow halte, weil das kann ich ja mit den Algorithmen in einem Spielflow, dass sie immer in einem bestimmten Glücksgefühl sind. Somit kann ich Massen zufriedenstellen. Das geht. Ist das jetzt verwerflich oder nicht? Das ist jetzt die ethische Frage.
Es ist natürlich verwerflich. Es gibt so Sachen, da kenne ich gar nichts inzwischen, da diskutiere ich nicht mehr darüber, sage ich nicht, ja gut, ist alles relativ. Das ist einfach verwerflich.
Das machen wir einfach aus unserer heutigen Sicht. Und damit, das machst du aus deiner heutigen Sicht, weil du weißt noch nicht.
Na sicher.
Wir wissen noch nicht, wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Ob wir nicht vielleicht demnächst, also jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren, aber vielleicht in 30 oder 40 Jahren Maschinenrechte einräumen, weil die Maschinen aufgrund ihrer Bedeutung für uns bestimmte Rechte und auch Pflichten einfach haben, die wir auch irgendwie gesetzlich verankern müssen. Also das hört sich jetzt noch ein bisschen skurril an, aber und was machen wir mit
Transhumanismus? Das ist ja nichts grundsätzlich, also das würde ich mich durchaus zu denken trauen, würde ich sagen, why not?
Ja.
Aber ich glaube, das, was eh auch grundsätzlich, glaube ich, worum es in der Privacy Week geht, ist eben genau das, dass du handelnder Souverän deines Lebens bleiben willst und musst und schaust, wie das möglichst allen so gelingen kann, wenn sie nicht extreme Dumpfbacken sind, die es sowieso immer gibt. Also
momentan ist ja einer der wahrscheinlichen Tipping Points, dass eine extreme Dumpfbacke auf einen großen roten Knopf drückt. Und davon gibt es, da gibt es momentan relativ viele, unerfreulicherweise, so wenn man sich jetzt das großpolitische Geschehen mal ansieht. Mhm. Ja, die andere Wahrscheinlichkeit zum Thema Tipping Point, das ist dann halt eher sowas wie 2 Wochen Stromausfall in entweder ganz Europa oder ganz Asien oder ne, vielleicht auch ganz USA.
Ja. Also vielleicht, weil du das gerade gesagt hast und wenn ich das verbinden möchte in der Privacy Week, vielleicht gibt es auch einen schleichenden Tipping Point, weil dieses Wohlfühl, diese Wohlfühlzone, die merke ich zum Beispiel, weil immer wenn ich als Security-Mensch mit Leuten zu tun habe, muss ich, ich sag mal, vor ungute Realitäten stellen. Ich muss sagen, okay, pass auf, ich weiß, dass das bequem ist, was da alles jetzt passiert, ja, aber wir müssen da raus. Wir müssen gewisse Sachen ändern, die dann auch unbequem werden, ja. Das ist einfach ein blöder Job, weil man Leuten immer so die Illusion zerstört, es ist eh alles in Ordnung. Ja? Und ich meine, ich sehe es zum Beispiel auch auf der Privacy Week, ja? Wie oft ist jetzt in der Woche Social Media gefallen? Wer hat alles einen Social Media Account? Weil es einfach bequemer ist. Ja? Und weil es irgendwie alle machen. Und ich glaube, dass dieser schleichende Tipping Point auch eine kritische Masse sein kann, wo man dann gar nicht mehr dagegen an kann. Ja?
Nee. Also es ist ein Point, weil danach hast du einen Prozess in Gang gesetzt, den du nicht mehr zurücknehmen kannst. Solange du sagst, ich habe einen Schleichenden, kannst du immer noch was ändern. Aber wenn du nichts mehr ändern kannst, weil du was losgetreten hast, was nicht mehr aufzuhalten ist, dann hast du einen Tipping Point erreicht. Das ist halt keine Verschmierung.
Ja, wobei
dann. Aber das ist mehr eine Definitionssache.
Ja, okay,
ich glaube, wir wollen mehr über Inhalt reden. Ja, ja.
Ich bin jetzt gerade. ich suche gerade die Zeile bei meinen vielen Notizen, die ich jetzt hier mittlerweile schon gemacht habe. Aber wir haben ganz viele Punkte, an denen man jetzt dann halt beim Denken letztendlich auch wieder einsetzen kann und muss. Also auch gerade, was du gerade meintest mit dem Schleichenden. An welcher Stelle sind wir denn gerade? Weil es ist ja ein Prozess in Gang. Und ich glaube, selbst bei den ganz vielen technisch interessierten Menschen, die wir hier im Raum haben, wer kann denn jetzt gerade sagen, an welcher Stelle das passiert ist, dass eben Social Media uns letztendlich so im Griff hat? An welcher Stelle oder in welchem Jahr, in welchem Monat, in welcher Woche ist denn das passiert, dass politische Werbung auf Facebook letztendlich mehr Gewicht hat als jeder Bericht eben in den öffentlich-rechtlichen Medien? Ja? An welcher Stelle ist denn passiert? Und das ist jetzt auch eigentlich eine sehr interessante Erkenntnis. Wir können nicht sagen, was passiert ist oder wie es genau dazu gekommen ist. Es war halt ein Zusammenkommen von extrem vielen Entwicklungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und an ganz verschiedenen Stellen.
Hm. Ja. Dazu vielleicht etwas als Phänomen, was ein bisschen auch beschreibt, warum die meisten Entscheidungsträger gerade so hilflos sind. Weil man hat bis vor ungefähr ein paar Jahren noch mit seinen klassischen Methoden arbeiten können in strategischem Marketing und mit dem, was Foresight heißt, also Szenarientechnik mit, wie wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein. Man hat dann seine Projektoren gehabt nach dem Motto, das wird sich entweder in dieses oder dieses Extrem ausprägen, und dann hat man damit halt zwei Extreme gefunden und konnte sagen, damit können wir die nächsten 10 Jahre arbeiten. Das, was du beschreibst, ist das Problem, was wir heute haben, nämlich du hast durch die Komplexität unserer Gesellschaft, unserer globalen, jetzt so viele Wechselwirkungen, die du in diese Analyse nicht mehr reinpacken kannst. Und deswegen versucht man gerade, diese Wechselwirkungsanalyse für Zukunftsszenarien mit zu integrieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil es können solche schwachen Signale auf einmal kommen, die auf einmal dir das komplette System in eine andere Richtung bringen können. Und das ist halt auch das, warum auch teilweise die Strategen, außer vielleicht das, was nach draußen geht, eigentlich auch wirklich nicht wissen, wo gehen wir jetzt hin. Weil man kann diese Komplexität einfach so nicht mehr fassen.
Frage, ist das tatsächlich oder ist das einer der Gründe, warum es irgendwann, jetzt wieder zurück zu Literatur, Filmen und so weiter, warum es irgendwann umgeschlagen ist? Es gab ja bis in die 50er, 60er Jahre eigentlich primär Technik-Utopien, die geschrieben wurden oder halt auch die verfilmt wurden, und irgendwann gab es dann irgendwo da einen Punkt, wo es gekippt ist, wo es plötzlich dann halt eher Technik-Dystopien waren? Also wenn wir uns jetzt heute irgendwie,
Das kannst du schnell Netflix erklären, das ist so einfach.
Erzähl.
Ja, das ist einmal der Kalte Krieg gewesen und die 68er und grünen Bewegungen in den 70er Jahren mit saurer Regen und Endzeit durch einen Nuklearkrieg. Und das waren die Bilder und Narrative, die in den 70er und 80er Jahren durch die Medien geisterten. Und dementsprechend waren auch die Romane halt. Das waren halt solche Sachen, Europa im Winter und du hast Fallout gehabt und tralala, weil eben diese Bilder geprägt haben. Und das hatte ich versucht mit dem bisschen, was ich an Grafik hatte. Es war, wie gesagt, jetzt zusammengestaucht. Ich hätte es dir auch zeigen können mit DDR und Bundesrepublik in den 60er Jahren, wo man es auch noch mal zeigen konnte. Das Narrativ kommt aus der Gesellschaft und den Themen, die dich aktuell bewegen. Aber das ist nicht unbedingt das, was so als Graswurzel irgendwie da an der Seite ist, weil wir gucken immer nur dahin, wo das Licht ist. Und selbst wir hier sitzen im Licht. Aber die Ränder, wo das Neue passiert, das kriegen wir nur bedingt mit. Was ich zum Beispiel spannend finde vor dem Thema Demokratie oder gesellschaftliche Weiterentwicklung, sind diese Sachen, die gerade durch solche Bewegungen kommen wie Transhumanismus oder Leute, die Biohacks mit sich selber machen oder die ihr Hirn scannen wollen. Also das sind so Entwicklungen, die sind jetzt erstmal skurril für uns, wo wir sagen, was soll denn das? Das ist vielleicht genauso skurril wie vor 150 Jahren in einem katholischen Dorf Transgender und eine Homo-Ehe irgendwie promotet werden sollte. Also ich glaube, wir sollten wirklich dahin gucken, wo wir jetzt sagen, das ist skurril, schräg und könnte vielleicht sein, weil da sind sehr wahrscheinlich die Impulse, die dann, wenn was passiert, sich mit dem, wo wir gerade noch mit unseren, was wir aus dem letzten Jahrhundert kennen und noch rübergerettet haben, Strukturen denken, mal hingucken sollten.
Also vielleicht ganz kurz, um auf die Entwicklung einzugehen, vielleicht sollte man dann, wenn man jetzt auf die Stories umlege, auf die Romane, nicht schauen, wann waren die Sachen super populär, sondern wann waren sie für Randgruppen interessant. Mhm. Ich glaube, da passiert dann etwas, was dann später vielleicht was wird oder so.
Ja, glaube ich auch. Also wenn du vordenken willst, kannst du nicht den Mainstream anschauen.
Genau.
Ganz einfach. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz logisch. Und das Zweite zum Thema Politiker, und die sind jetzt so verunsichert, weil eben keine Prognose, nichts ist fix sozusagen, was sich schnell entwickelt. Da denke ich mir, also als eine, die halt lang politische Journalistin war und teilweise die handelnden Personen kennt, es täte ja schon helfen, wenn sie für sich eine politische Vision hätten. Also du musst jetzt auch nicht, es ist gut, wenn du dir überlegst, was wird sein und was sind die Rahmenbedingungen, unter denen du agierst, aber es wäre schon ganz nett, wenn du für die nächsten 2-3 Jahre dir überlegen würdest, wo willst du gesellschaftlich hin? Dafür brauchst du jetzt auch nicht alles verstehen, was die Zukunft wahrscheinlich bringen wird. Ich glaube auch, dass momentan viel zu viele eben auf die unterschiedlichsten Berater hören, wo es auch nur um Stimmenmaximierung geht. Eben auf unterschiedlichste Art und Weise, jetzt halt auch sehr fein im Netz mit allen möglichen Methoden erreichbar, die es vorher nicht gegeben hat. Also da muss ich sagen, muss teilweise auch einfach eine andere Art des Politikverständnisses wieder sein, die ich leider aber momentan kaum sehe.
Also ich würde gerne in Anbetracht der Zeit die Runde gerne öffnen. Wenn,
hier darf ich vorher eine Hausaufgabe mitgeben?
Hausaufgabe?
Oder hinterher?
Nee, das machen wir, glaube ich, gleich hinterher.
Okay? Ja, gut, dann nicht.
Also ich würde gerne jetzt hier die Fragen bei uns im Publikum und falls welche aus diesem Internet kamen, mal einsammeln. Weil ich glaube, wir haben da eigentlich, ja, dort sehe ich auch Fragen. Haben wir einen Mikroengel? Mikroengel kommt. Wir haben einmal dort und einmal dort.
Ja, die Dystopie ist, glaube ich, schon ein bisschen früher in die Literatur gekommen, spätestens mit Huxley. Und wenn ich jetzt meine eigene Geschichte mit den digitalen Technologien betrachte, also mein Einstieg so ins Praktische war Anfang der 90er, also eigentlich so die Zeit, als das Internet noch ein bisschen als Insider-Geschichte in Österreich Fuß gefasst hat, über die Universitäten vor allem. Und zurückdenke, was wir damals uns so überlegt hatten an Utopien und an Dystopien, dann sehe ich in der Entwicklung eigentlich, dass sich die Utopien schon auch, aber sehr zögerlich umgesetzt haben, während die Dystopien in einem viel, 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 viel größeren Maß und in einer unglaublichen Geschwindigkeit kamen. Und das schlägt sich halt auch in der Literatur nieder.
Zumindest in der wissenden Literatur, glaube ich. Weil es gibt ja auch viel Literatur, die, ja, es ist immer leichter, Angst zu erzeugen oder ungutes Gefühl zu erzeugen, sich zu gruseln oder sonst was. Ne? Das kommt jetzt auch noch dazu.
Das ist im Buch
momentan echt top da.
Ja, im Buch oder halt auch in Filmen ist es natürlich total langweilig, 90 Minuten irgendwem zuzugucken, während alles toll ist.
Genau.
Das ist so. Das ist ja gerade der Sinn der Sache, dass eben die Helden der Geschichte irgendwie eine Entwicklung durchmachen und hinterher gestärkt aus dieser wieder rausgehen, hoffentlich.
Vielleicht eine Anmerkung, es gibt ja die Serie Mr. Robot, die so toll ankommt. Ja. Ja. Ich habe eine Staffel versucht und sie ist mir zu sehr Dokumentation, deswegen habe ich dann aufgehört zu schauen.
Hast du wenigstens die Easter Eggs gefunden?
Ich habe es dann aufgegeben, weil es ist mein Job, was die da machen. Ja.
Er hat noch eine Frage.
Ich habe nur die Frage, Claudia, weil du es gerade auch angesprochen hast, diese Problematik, dass eigentlich die ganzen Zukunftsvisionen, habe ich das Gefühl, in der Regel, die auch Literatur, Fernsehen, was auch immer man nimmt, eigentlich die historischen, archetypischen Phänomene ausgräbt und eigentlich die gleichen Geschichten nur in neuen Settings erzählt. Und was mir eigentlich allgemein fehlt, und das fasziniert mich total, dass ich es nirgendwo finden kann, ist diese Idee, wie würde denn eine gute Gesellschaft aussehen, wenn wir sie durchexerzieren? Also nicht derjenige, der ständig den anderen versucht, Axt in den Rücken zu schlagen, sondern was stellen wir uns denn vor, wie soll es eigentlich sein? Und ich denke da auch nicht an Star Trek, dass so viele so optimal sehen, das ist alles Militär. Die müssen alle gefolgen, haben keine, es gibt kaum Zivilisten, die jemals gezeigt werden. Also die Idee ist wirklich, wie wäre ein Szenario, das so läuft, wie es ist? Und ich glaube durchaus, dass das Leben eine Herausforderung ist. Wissenschaftliche Entdeckungen, es gibt Naturentwicklungen. Wir könnten sehr viel Spannendes haben, ohne dass wir uns ständig gegenseitig Probleme machen. Und diese Vision, die sehe ich nirgendwo, weit und breit nicht. Und ich suche immer wieder danach. Leider bin ich wahrscheinlich kein guter Schreiber. Aber
ich glaube, das Problem ist in dem Fall, dass wir Menschen uns jetzt im Kern seit der Sache mit den Höhlen und den Keulen nicht sehr geändert haben. Wir haben nur unsere...
Kann ich eine Antwort geben?
Ja, natürlich.
Also es gibt, ich frage immer, wenn ich irgendwo bin, also gerade bei Autoren, nennt mir doch mal einen positiven Zukunftsroman. Und es gibt einen, von dem ich sagen möchte, es ist einer, der in so eine Richtung geht, wie du sie denkst. Das ist Accelerando von Charles Stross. Das ist einer, der kommt mal ohne Gewalt daher, also ohne, man bringt sich gegenseitig um und hat eine große Katastrophe und er fängt einfach an, ein bisschen schon in der Vergangenheit von uns aus gesehen jetzt heute und geht in eine ferne Zukunft und zeigt einfach auf, wie dieser evolutionäre Entwicklungsschritt der menschlichen Zivilisation weitergehen könnte. Wo auch viele Sachen, die wir heute eigentlich schon so an den Rändern sehen, so ein bisschen aufgegriffen werden. Also das vielleicht mal als Tipp für ein etwas positiveres Bild, was man mal lesen kann.
Hm. Ich sehe einen Thumbs up von vorn. Sehr schön. Haben wir noch Fragen?
Ja.
Ah, da hinten.
Weil vorher über Technology-Based Science Fiction und Social-Based Science Fiction gesprochen wurde, da fällt mir ein schönes Beispiel für aus meiner Sicht aus Social-Based Science Fiction ein, nämlich Babylon 5. Damals, es gibt zwar durchaus Technik dort vorhanden, aber sie wird relativ wenig erklärt und es geht sehr viel eben auch um die sozialen Konflikte auf dieser Raumstation. Da gibt es eine Folge, die beschäftigt sich damit, dass dort Arme, die einmal ein Ticket hingekauft haben, nicht mehr zurückkommen und dort drum in den, ich weiß nicht mehr, wie die Decks heißen, aber dort in der Nähe von den Maschinenräumen eben quasi eine Slum-Entwicklung gibt und grundsätzlich auch die... das große Setting im demokratiepolitischen Kontext.
Also möchte ich zustimmen, ich bin großer B5-Fan und ich halte das für eine sehr gute Science-Fiction-Serie. Ist halt leider jetzt auch von der Realität eingeholt.
Ja, wie so vieles. Ja. Haben wir noch Fragen? Gerade keine. Du wolltest was mit Hausaufgaben sagen.
Ja, es wäre auch noch was hier fürs Publikum. Wir haben noch 5 Minuten, wir können es theoretisch auch hier oben machen.
Ja,
also...
Da kommt schon unsere Moderatorin und ja gut, also gucken wir mal, wie viele Minuten sie uns noch gibt.
Okay, also ich hatte ja eben so ein paar Bücher gezeigt und etwas, wo unser Haus sich auch mit beschäftigt, ist dieses ganze Thema Zukunft der Arbeit und Industrie 4.0. Und ich war jetzt öfters mal in irgendwelchen Diskussionsrunden, wo die typischen Experten waren, die dir dann die Technikvision erzählen und was sie alles Tolles können. Und dann habe ich diese Frage gestellt, was bedeutet das jetzt, wenn ich das bis zum Ende denke? Und ich saß da in der Runde, das war ein Roundtable, wo wirklich die Experten alle saßen, das war ein Closed Shop. Und keiner sagte, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich so, aber ihr seid doch die Experten. Ja? So, und dann habe ich sie wirklich mal gebeten, mir ein Zukunftsbild zu geben, wo denn, wenn ich jetzt diese Digitalisierung konsequent in einem Unternehmen zu Ende denke, wo es endet. Und die haben sich alle gesträubt, in irgendeiner Form was zu sagen. Ich habe mich dann einfach mal hingestellt und gesagt, okay, wenn ich jetzt alles, was ich weiß, zusammendenke, dann kommen wir da und da aus. Und dieses Spiel hätte ich hier gern mal gemacht, im Sinne von, wie würdet ihr hier oben oder auch da unten das Unternehmen der Zukunft sehen, wenn wir die Digitalisierung in der Fertigung, in der Logistik, in der Kommunikation etc. bis zum Ende durchdeklinieren und sagen, jetzt haben wir es durchexerziert, wir haben alle Register gezogen, die wir heute schon kennen, wir haben sie mitgedacht und wir haben die in 5 Jahren kennen, auch schon mitgedacht. Wo kommen wir dann hin? Und von dem Punkt aus sollten wir dann überlegen, wollen wir sowas haben und wenn das kommen wird, wie wollen wir dann da leben?
Das ist aber abendfüllend.
Ich bin noch bis Montag hier.
Ich glaube, das ist nicht nur abendfüllend, ich glaube, das füllt tatsächlich eher Wochen und Monate, ja. Dass man das wirklich... wenn man es wirklich konsequent machen will. Ja.
Aber es ist ein ganz spannender Prozess, wobei man natürlich noch dazu sagen muss, es gibt ja auch in Zukunft sicher nicht das Unternehmen. Nein. Nein. Nicht, du hast Unternehmen, die sind eine Person, und du hast Unternehmen, die sind riesengroß, ja, wahrscheinlich noch größer als die, ja, jetzigen, und. Also es geht wahrscheinlich auch um Diversifizierung.
Völlig klar. Also ich habe jetzt auch geskippt bedrohte und nicht bedrohte Tätigkeiten und Berufe und welche Industrien wie. Aber wenn du dir das einfach mal für ein produzierendes, kleines mittelständisches Unternehmen, wie es die in Österreich und in Süddeutschland halt zuhauf gibt, denkst, Firmen geführt, Inhaber geführt, und was würde der machen, wenn er sagt, ich bin innovativ und ich mache das jetzt alles? Wie sieht das aus? Spannende Frage.
Ja, ich glaube, in Anbetracht der Zeit müssen wir auch mit dieser Frage jetzt schließen.
Super, Cliffhanger.
Cliffhanger ist super. Das schreit eigentlich nach einer Fortsetzung, dann mal sehen, an welchem Teil der Frage wir dann angekommen sind, also bei der Antwort, bei der Hashtag PW19.
Nach dem Werbeblock, ne?
Genau, wir machen weiter
nach dem Werbeblock. Dann müssen wir mal alle bis dahin die Hausaufgaben gemacht haben.
Ja. Genau, wenn jetzt alle die Hausaufgaben gemacht haben, gibt es hier von der Fortsetzung Hashtag nächstes Jahr. Ganz herzlichen Dank, Eva Rossmann, René Lynx-Pfeiffer und Volker Wittpal. Danke sehr.
Danke, Claudia. Danke.